ARD Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Der Bope Prison Tree ist ein wahrer Touristenmagnet im westaustralischen Derby. Der Affenbrotbaum mit seinem schmalen Schlitz und einer Höhle in seinem bauchigen Stamm wird von den australischen Ureinwohnern verehrt, weil er ihnen seit mehr als 100 Jahren Wasser, Medizin und Unterschlupf spendet. Seit Jahrzehnten hält sich außerdem der Mythos, dass der Baum im 19. Jahrhundert dafür benutzt wurde, gefangene Aborigines auf dem Weg zur Verhandlung einzusperren. Daher der Name Gefängnisbaum, der auf einer Tafel des inzwischen eingezäunten Baums steht und sogar auf Google Maps zu finden ist. Australische Historiker und Anthropologen schreiben in der aktuellen Ausgabe des National Geographic Magazins, dass an der Geschichte nichts dran ist. Sie sei absichtlich verbreitet worden, um den sogenannten dunklen Tourismus anzulocken. Also Touristen, die zum Beispiel Gefängnisse und andere düstere Stätten besuchen. In diesem Fall sollte der Mythos nach Ansicht der Forscher an den Triumph der Kolonialherren über die Aborigines erinnern. Krebs entsteht durch Genmutationen in den Zellen. Doch was löst diese Mutationen aus? Forscher aus Baltimore vermuten, die meisten genetischen Veränderungen, die zu Krebs führen, entstehen durch Zufall. In ihrer Studie im Fachmagazin Science nennen sie drei Gründe für Mutationen: genetische Veranlagung, Umwelteinflüsse und zufällige Fehler, die auftauchen, wenn Zellen sich teilen. Um herauszufinden, welche Faktoren wie häufig zu Krebs führen, haben die Wissenschaftler Gensequenzierungsdaten und Krebsregister aus 69 Ländern ausgewertet. Dabei kam raus, im Schnitt verursachen zufällige Mutationen 2/3 aller Krebserkrankungen. Knapp 30% kommen durch Lebensstil- und Umweltfaktoren wie Rauchen zustande. Mit etwa 5% spielen erbliche Faktoren nur eine kleine Rolle. Das Forscherteam sagt, viele genetische Veränderungen ließen sich nicht vermeiden, ein gesunder Lebensstil sei aber trotzdem wichtig. Der beste Weg, um Todesfälle durch Krebs zu reduzieren, sei eine effektive Krebsfrüherkennung. Raben sind sehr intelligent, sie können sich in andere Vögel hineinversetzen und erinnern sich auch nach Jahren an ihre Artgenossen. Wenn sie einen Partner zum Brüten gefunden haben, dann leben sie in monogamen Paaren zusammen. Bisher war aber noch unklar, wie die noch Single-Raben leben, ob sie soziale Gruppen bilden und wie die strukturiert sind. Das haben jetzt Wissenschaftler der Universität Wien erforscht. Seit 4 Jahren haben sie 30 Kolkraben, die nicht brüten, mit kleinen Sensorrucksäcken ausgestattet, die stündlich die Position der Tiere per GPS übermitteln. Außerdem haben sie mehr als 330 Raben mit Ringen markiert, um ihr Verhalten in 2 Gebieten beobachten zu können. Das Ergebnis? Rabenjunggesellen haben Freundeskreise. Die sind dabei ähnlich komplex wie die bei uns Menschen. Manche Raben hielten sich nur in relativ kleinen Bereichen auf, andere durchstreiften pro Jahr tausende Quadratkilometer. Wenn sich die Raben dann aber treffen, dann entwickelt sich in der Gruppe eine komplexe Struktur mit Hierarchien, Allianzen und Freundschaften. Damit sind Raben nach Ansicht der Forscher im Bereich soziale Intelligenz durchaus mit Affen zu vergleichen. Gebirge entstehen häufig, wenn 2 Erdplatten aneinanderstoßen. Dabei taucht meist die schwerere der beiden unter der anderen ab, in den Erdmantel hinein und die leichtere wird nach oben geschoben. Was passiert aber, wenn beide Kontinentalplatten gleich schwer sind? Das ist zum Beispiel der Fall im Bereich der Zentralalpen, wo die afrikanische und die europäische Platte aneinanderstoßen. Das haben Forscher der Universität Bern und der ETH Zürich untersucht. Sie haben über mehrere Jahre hinweg in den Berner Alpen die Oberflächen und mithilfe von seismischer Tomographie die tiefen Strukturen des Erdmantels untersucht. Daraus konnten sie rekonstruieren, dass das leichte, kristalline Gestein der europäischen Kruste zwar nach unten gedrückt wird, es aber nicht in große Tiefen abtauchen kann. Stattdessen wird es vom Erdmantel, also von seinem Untergrund, abgelöst und zurück an die Oberfläche gedrängt. Das ergibt steile Störungszonen. Ein Beispiel dafür gibt es im Hasli-Tal, wo sie als Rinnen die Gletscher durchbrechen. Wenn es draußen schön ist, dann hockt man nicht gerne drin. Das ist auch bei Kühen so. Das schreibt ein kanadisch-brasilianisches Forscherteam im Fachjournal Scientific Reports. Es hat untersucht, wie sehr Kühe sich anstrengen, um auf die Weide zu kommen. Dazu haben die Wissenschaftler zuerst 22 Milchkühen beigebracht, ein Gatter aufzudrücken, um an Futter oder nach draußen zu kommen. Dann haben sie gemessen, wie schwer das Gatter sein darf, bevor die Kühe aufgeben. Das Ergebnis? Um auf die Weide zu kommen, strengten sich 2/3 der Kühe genauso stark an wie für Futter. Vor allem abends waren die Tiere motiviert, nach draußen zu gehen. Die Forscher gehen davon aus, dass die Kühe nicht raus wollten, weil sie Hunger hatten. Sie hatten nämlich vorher Futter bekommen. Das müsste aber in weiteren Studien untersucht werden.
D-Radio Wissen.